Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gäste. Ja, vielen Dank auch für die Gedanken, die jetzt schon gesagt wurden in der Einleitung. Es ist schon echt super an so einem Tag, wenn man so zurückschaut, wie hat Gott uns versorgt in der Vergangenheit. Und an so einem Tag ist es auch wirklich leicht, Gott zu danken. Sonne scheint und uns geht es hier wirklich gut. Aber ich möchte den Tag heute ein bisschen als Anlass nehmen, dass wir uns Gedanken machen über das ganze Thema Dankbarkeit. Ja, da gibt es viele, viele Punkte. Einige wurden ja auch heute schon genannt. Und ja, ich möchte einige Stellen lesen heute aus der Bibel. Es gibt gleich ein paar längere Passagen. Ihr könnt euch gerne nochmal eine Bibel holen, wenn wer jetzt keine hat. Ansonsten habe ich auch vor, dass ihr an die Folie hier zu projizieren. Mal schauen, ob es klappt. Genau. Ja, Dankbarkeit ist keine natürliche Sache. Dankbarkeit, wenn es so einfach wäre, wenn es von selbst kommen würde, dann ja, wäre es nicht so ein zentrales Thema auch in der Bibel. Ich habe mal nachgeschaut, in der Schlachter 2000 kommt es auch so im Zusammenhang, danken, er dankte und sowas, kommt es 149 Mal vor. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt bei so einem dicken Buch eigentlich gar nicht so viel, aber es ist auch immer wieder ein Thema, was im Zusammenhang kommt, wo so ganze Abschnitte darüber gibt, und deswegen ist es eigentlich wirklich schon ziemlich zentral. Also es geht ja ganz am Anfang los im mosaischen Gesetz. Da hat Gott für die Juden jetzt in dem Fall dann, aber er hat zwei Erntedankfeste konkret angeordnet. Also zum einen ist es das Wochenfest, das Shavuot, zum Beginn der Erntesaison, und dann das Laubhüttenfest, so Gott, am Ende der Erntesaison. Und ich finde, schon allein daran sieht man, was für einen Stellenwert das für Gott hat, einfach zurückzuschauen und auch dankbar zu sein für das, was er uns gegeben hat. Ich möchte nochmal beten zu Beginn und auch die Predigt in seine Hände legen. Ja, Herr, ich möchte auch danken für diesen Morgen, dass wir hier zusammen sein dürfen an diesem schönen sonnigen Sonntag und ja, zurückschauen auf alles, was du uns geschenkt hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, Herr, dass keiner so nach Hause gehen muss, wie er gekommen ist, sondern dass du ihn wirklich ansprichst. Herr, dass nicht meine Worte hier jemanden ansprechen sollen oder was ich irgendwo gelesen habe vielleicht, sondern dass du sprichst, weil wir glauben, dass dein Wort lebendig ist. Amen. Genau, also wir wollen heute ein bisschen in die Geschichte von Israel schauen und was er mit ihnen erlebt hat. Und echt nett, dass der Juni auch schon ein bisschen aus 5. Buch Mose vorgelesen hat. Ich möchte gleich ein bisschen eine andere Passage aus dem Zusammenhang vorlesen. Ihr seht schon die Wüste im Hintergrund. Aber ich möchte vorher noch etwas zusammenfassen, was bisher geschehen ist, in welchem Zusammenhang das auch geschrieben ist. Also zuerst ist das Volk Israel ja als, sagen wir mal, überschaubarer Familienclan während einer Hungersnot nach Ägypten gekommen. Und da ging es ihnen anfangs auch super gut. Sie sind dort wirklich zu einem großen Volk angewachsen. Und zuvor hatte das ja Gott dem Abraham versprochen, dass sie so wachsen würden. Und zu der Zeit hatte er noch nicht mal einen Sohn. Und jetzt sind sie da in Ägypten so gewachsen, dass sie richtig Angst bekommen haben vor ihnen, die Ägypter. Und sie haben die Israeliten versklavt und haben sie dort in Ägypten Schwerstarbeit verrichten lassen. Und jetzt spricht Gott zu Mose, dass er das Volk aus Ägypten herausführen soll, was er dann noch macht, aber das hat sich halt ziemlich schwierig gestaltet, weil der Pharao sie natürlich nicht gehen lassen will. Und ja, jetzt hat Gott in dieser Zeit viele Wunder gewirkt, die kennen sie alle aus der Kinderstunde. Und das führt dann dazu, dass sie dann wirklich ausreisen in die Wüste. Und jetzt kommt, ja, der Pharao überlegt sich dann nochmal anders, jagt ihnen hinterher, und das Ganze endet dann mit dieser gewaltigen Situation, dass Gott das durch Mose da das Rote Meer teilt und die Israeliten wandern trockenen Fußes durch und das ägyptische Heer kommt dann in diesen Wassermassen um, wenn das wieder zusammengeht. So, aber jetzt sind sie in der Wüste, ein riesengroßes Volk. Und das Besondere ist, sie werden jetzt auch jetzt noch von Gott versorgt. Mit diesem sogenannten Manna, was Gott vom Himmel regnen lässt, oder jedenfalls ist der Boden jeden Morgen davon bedeckt. Und dann dauert es nicht lange und dann geht's los mit dem Gejammer. Ach, wir haben ja doch in Ägypten geblieben. Und dann fällt ihnen dann ein, was sie da alles hatten in Ägypten. Da gibt es ja richtige Aufzählungen. Denken wir an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Ja, und dann wollen sie Fleisch. Und dann fangen sie wieder an zu jammern und sagen, ja, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da hatten wir Fleischtöpfe. Ja, und dann schenkt Gott ihnen die Wachteln, die sich im Lager da niederlassen. Und dann haben sie sogar Fleisch mitten in der Wüste. So, und jetzt sind sie etwa 2 Jahre in der Wüste und sie sind an der Grenze vom gelobten Land, in was Gott sie reinführen will. Und dann sehen sie schon, was für ein tolles Land das ist. Aber dann kommt es, wie es kommen muss. Sie bekommen Angst. Sie haben Kundschafter hineingeschickt. Und die sehen dann das gute Land, aber die sagen, da gibt es Riesen. Und gegen Riesen, haben wir hier mal gar keine Chance. Und das führt dazu, dass sie Mose und auch Gott nicht mehr vertraut haben. Also sie haben im Grunde gemeutert und rebelliert. Und zur Strafe lässt sie Gott dann 40 Jahre durch die Wüste wandern, sodass keiner von denen, der damals rebelliert hat, wirklich in das Land einziehen darf, sondern erst ihre Kinder. So, und diese Zeit geht jetzt auch vorbei. Und jetzt sind sie wieder an der Grenze von dem Land. Und also es ist jetzt schon die nächste Generation, diejenigen, die damals rebelliert haben, sind schon gestorben. Es ist eine neue Generation, die kennen das alles nicht mehr. Die kennen die Wüste hauptsächlich. So, und zu denen spricht jetzt Gott durch Mose. Und jetzt lesen wir den Abschnitt aus 5. Mose 8. 5. Mose 8, ab Vers 7. 5. Mose 8, ab Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Getreide, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du dem Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote und Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und dein Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Ja, ich denke, wir haben heute in Deutschland auch wirklich eine ähnliche Situation wie in dem Land, wo das Volk hinein wollte. Das ist ja auch schon in der Einleitung ein bisschen gesagt wurde. Wir haben jetzt nicht solche Feigenbäume vielleicht, wie es hier steht, aber andere Obstbäume, jede Menge, und uns geht es ja echt gut. Also man kann sich schon über vieles ärgern in Deutschland, sicherlich. Aber wenn wir den Wasserhahn aufmachen, kommt Wasser raus, und zwar keimfreies Wasser und irgendwie auch immer. Und wenn wir die Heizung einschalten, dann wird es warm. Und ja, so richtig Hunger leiden muss auch keiner. Und jetzt sehen wir wieder diese Gefahr, die Gott hier angesprochen hat. Das ist die Gefahr, dass wir Gott vergessen könnten. Muss es uns erst schlecht gehen, bevor wir zu Gott kommen und ihn suchen? Das hoffe ich doch nicht. Ja, so, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Gott hat uns jetzt nicht als Gemeinde versprochen, dass wir Überfluss haben werden, wie es jetzt dem Volk Israel sagt. Aber wenn wir das jetzt schon haben, wenn wir schon im Land sind, wo es uns so gut geht, dann sollen wir Gott auch wirklich von Herzen dafür Danke sagen. So, und jetzt hat es auch schon in der Bibel angefangen mit dem Volk. So, Gott hat ihnen dieses Land versprochen, in dem es ihm wirklich gut geht. Und dann kommt die Warnung. Geht es doch weiter? Also das ist mein erster Punkt. Gott will, dass wir uns daran erinnern, dass er für uns da war in der Vergangenheit. Wie er uns versorgt hat in der Vergangenheit. Und wenn das so war, dann versorgt er uns auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Gestern, heute und morgen. Und ja, mit diesem Dank wird dann auch das Vertrauen, was wir auf Gott haben, greifbar. Da wird es einfach praktisch. So, und das ist jetzt quasi, was er damals gesagt hat. Es wird jetzt aber ja nochmal ein bisschen praktisch. Gott gibt auch nochmal konkrete Anweisungen. Also ich meine, das ist schon eine gute Angewohnheit, wenn wir zum Beispiel auch Danke sagen vom Essen oder sowas, aber das reicht doch nicht. Gott hat es auch im Neuen Testament richtig angeordnet, sage ich mal. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 28. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Und haltet euch fern von Bösen in jeglicher Gestalt. Also lasst es mal einen Moment auf euch wirken. Wir sollen in allem danken, nicht nur für die guten Sachen, auch wenn das sicherlich eine gute Angewohnheit ist. Noch eine Stelle. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, wir sollen ihm nicht nur Danke sagen, wenn es uns gut geht, sondern immer. Also es ist in erster Linie, wenn wir das machen, erstmal ein Gehorsamsschritt. Also ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren letzte Woche als Familie in Italien im Urlaub. Es war so eine Art Selbstversorgerferiendorf, wo einfach viele Familien hinfahren. Und dort waren auch praktisch nur deutsche Urlauber. Und dann kommt man so am Spielplatz mit den anderen Eltern ins Gespräch. Und ja, was redet man so? Ja, das Wetter ist ja total schlecht eigentlich. Und auch das italienische Bier ist eigentlich nix. Und überhaupt ist der Pool zu kalt. Und ja, und wenn man sich so in diesen Gedanken verstrickt, dann kann man sich eigentlich dieses schöne Geschenk, die schöne Zeit dort komplett kaputt machen. Wenn man sich einfach nur noch um solche negativen Gedanken dreht. Und dabei hat das gar nicht gestimmt. Das Wetter war überhaupt nicht schlecht. Es hatte 25 Grad. Nur kurz bevor wir angekommen sind, gab es einen Temperatursturz von 38 Grad auf 25 Grad. Und da war ich eigentlich total dankbar, dass wir nicht 38 Grad hätten, sondern hätten sich nur die Kinder die Füße im Sand verbrannt. Aber so sind wir Menschen. Wir finden überall irgendwas Negatives und dann drehen sich unsere Gedanken nur darum und dann kann man sich wirklich alles kaputt machen. Wir waren zusammen, wir waren gesund, Kinder hatten Spaß und es ist einfach so viel, wo man einfach von Herzen dankbar sein kann. Und dazu möchte ich auch noch eine Stelle vorlesen aus Römer 1. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, also Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also ihr seht, das Herz von den Menschen, die Gott nicht gedankt haben, wurde verfinstert. Also es gibt hier auch so einen Zusammenhang zwischen Denken und Danken. Sprachlich zum einen, aber auch in Wirklichkeit. Auch im Englischen, das ist ein mächtiges Thinking and Thanking. Es ist schon interessant, dass es so ähnlich klingt. Also wir Kinder Gottes sind angehalten, hier schon mal richtig zu denken. Ja, und wenn man nicht mehr die richtigen Sachen denkt, dann fällt es natürlich auch schwerer zu danken. Ich lese noch einen Vers dazu aus Philipper 4. Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also daran denkt. So, und jetzt eine Frage an dich. War jeder Gedanke, den du heute Morgen gehabt hattest, war der so? War der gerecht? War der ehrbar? War der rein, liebenswert, lobenswert? Also wenn du so bist wie ich, nee, eigentlich nicht. So, aber jetzt haben wir ein Problem. Und dann muss ich am Ende des Tages sagen, ich hatte heute Gedanken, die waren nicht so, wie Gott sie gerne gehabt hätte. Aber wisst ihr was, ab morgen früh, da wird alles anders. Ab morgen früh denke ich nur noch, was ehrbar ist. Denkt ihr, das funktioniert? Nein, natürlich nicht. So funktioniert das nicht. So können wir unsere Gedanken nicht kontrollieren. Aber einen gewissen Einfluss haben wir darauf schon. Und zwar müssen wir nämlich anfangen zu danken und Gott in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir Gott danken, dann lernen wir auch richtig zu denken. Er setzt einfach die Dinge in die richtige Perspektive. Ich möchte ein paar Zeilen lesen von Dietrich Bonhoeffer, die er geschrieben hat über die Dankbarkeit. Das ist ein bisschen so eine Zusammenstellung von verschiedenen Versen. Ist nicht so lang. Dietrich Bonhoeffer. Dankbarkeit entspringt nicht aus dem eigenen Vermögen des menschlichen Herzens, sondern nur aus dem Worte Gottes. Dankbarkeit muss darum gelernt und geübt werden. Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie empfängt. Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Ohne die Dankbarkeit versinkt meine Vergangenheit ins Dunkle, ins Rätselhafte, ins Nichts. Um meine Vergangenheit nicht zu verlieren, sondern sie ganz wieder zu gewinnen, muss allerdings zur Dankbarkeit die Reue treten. In Reue schließt sich mein Leben zur Einheit zusammen. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit und aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit und aus der Unzufriedenheit Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Also ich sehe schon, dass unsere Gedanken und unsere Dankbarkeit hängen zusammen. Und was ich so interessant finde beim Bonhoeffer, er sagt sogar, sie muss gelernt und geübt werden. So, aber jetzt sind wir alle oft genug in Situationen, wo es uns eigentlich überhaupt nicht nach Danken zumute ist, wo wir nicht hier so schöne Früchte da haben, wo wir Überfluss haben, wo wir vielleicht mit Krankheit zu tun haben oder mit Arbeitslosigkeit oder wenn es in der Ehe schlecht läuft oder wenn das Geld knapp ist oder es gibt so viele Möglichkeiten, wo man in solche Situationen kommen kann. Und dann sollen wir trotzdem dankbar sein? Ich finde, es ist eher gefährlich, dass man dann zynisch wird. So, ja, danke, das muss jetzt wieder sein. Oder ist es vielleicht einfach reiner Selbstbetrug, dass ich mir das einfach einrede, ich bin jetzt dankbar und dann werde ich das dann. Aber naja, wenn ich auch so schaue, es gibt ja auch zum Beispiel diese Pharisäer, ist es vielleicht Pharisäertum, so wie diese Pharisäer, aber ich komme auch gleich nochmal dazu. Und dann soll ich trotzdem Gott dankbar sein. Heuchelei. Aber nein, es ist nicht Heuchelei, es ist Gehorsam, weil es Gott uns aufträgt. Ja, es geht nicht darum, dass ich mich danach fühle, Danke zu sagen, sondern es geht darum, dass ich Gottes Wort ernst nehme. Und auch wenn ich sage, ich verstehe den Umstand nicht und ich mag den Umstand nicht, aber ich vertraue dir, Gott, dass du es richtig machst. Ich meine, wir kennen ja bestimmt alle die berühmte Stelle aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, Gott will wirklich immer unser Bestes und wir tun uns manchmal schwer, das richtig einzuordnen. Wir sehen einfach den großen Zusammenhang auch nicht oft. Und jetzt ist es auch so, dass Undankbarkeit auf der anderen Seite noch viel schlimmer ist wie Ungehorsamkeit. Ich meine, das kennt, wenn ein Kind zu tun hat, wenn ein Kind ungehorsam ist, dann kann man es mal zur Seite nehmen, kann man mal ein ernstes Wörtchen reden, Anreize schaffen, dass es beim nächsten Mal anders wird. Aber wenn das Kind undankbar ist, na, dann wird es schon deutlich schwieriger. Also wir sollen Gott ehrlich dankbar sein in jeder Lebenslage, auch wenn es schwerfällt, weil wir wissen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. So, und jetzt habe ich schon von dieser falschen Dankbarkeit auch schon gesprochen und dazu möchte ich auch noch eine Stelle vorlesen in Lukas 18, nämlich die Stelle vom Pharisäer, Lukas 18, ab Vers 10. Lukas 18, ab Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Denkt ihr, der Pharisäer in dem Gleichnis war wirklich dankbar? Zumindest sagt er das ja. Aber natürlich nicht. Die Art von Dankbarkeit, die wird einfach durch seine Überheblichkeit kaputt gemacht. Das war keine ehrliche Dankbarkeit. Ja, macht einfach deutlich, wie sehr er auf sich selbst vertraut und wie überheblich er ist. Ja, wir leben hier alle nur aus Gnade und das ist einfach was, schon per Definition, was wir nicht verdient haben. Gnade für das Leben hier, aber auch für seine Gnade, für die Gnade, dass Jesus für uns wirklich am Kreuz bezahlt hat. Dass er gnädig mit uns ist und dafür können wir schon allein unendlich dankbar sein. Das haben wir in keinster Weise verdient. Wir können auch überhaupt nichts beitragen, dass es irgendwie so gekommen wäre oder so irgendwie ein bisschen mithelfen oder sowas. Aber er hat uns die Erlösung geschenkt und das kann uns jetzt auch keiner mehr wegnehmen. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt. Das hilft uns auch selbst, wenn wir dankbar sind. Also zum einen ist es, will Gott das und möchte, dass wir ihm dankbar sind, so wie Väter gerne wollen, dass Kinder dankbar sind oder die Eltern. Aber es ist auch für uns selber gut. Zum Beispiel kann uns so ein Perspektivwechsel auch helfen, wenn wir Ängste haben. Vielleicht kennt ihr den Spruch: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Aber ich bin mir sicher, dass auch Dankbarkeit nach oben zieht. Ich will noch einen Vers vorlesen. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, Undankbarkeit ist einfach mangelndes Vertrauen auf Gott. So sind Gedanken wie, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich doch noch irgendwie alles selber im Griff haben. Aber so sind wir Menschen. Ich möchte nochmal ein Beispiel vom Volk Israel bringen, aus der Wüste, nachdem wir jetzt da schon eine größere Passage gelesen haben. Und jetzt kommen wir nochmal zurück in die Wüste. Im 2. Mose diesmal, 2. Mose 16, ab Vers 13. 2. Mose 16, ab Vers 13. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, ist wieder reif auf der Erde. Manna also. Und als die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Je einen Gomer nach Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll davon etwas übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Vers 21. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, schmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, zwei Gomer für jede Person. Da kamen die Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat, da wird keins zu finden sein. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Anweisungen zu halten? Ja, also das Volk war jetzt auf dieser Reise durch die Wüste. Sie haben gesehen, was Gott alles getan hat an den Ägyptern. Sie haben so viele Wunder schon erlebt, wie Gott sie überhaupt übernatürlich versorgt hat durch dieses Manna. Wie Gott die Plagen auf die Ägypter geschickt hatte, wie er das Wasser am Roten Meer geteilt hatte, wie die Streitwagen der Ägypter umgekommen sind. Und trotzdem, jetzt stehen sie da und sie können ihm einfach nicht vertrauen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Parallelen es in der Beziehung zu den eigenen Kindern oder zu Kindern mit der Beziehung zu Gott gibt. Also ich finde es wirklich kein Zufall, dass Gott sich uns als Vater vorstellt in der Bibel. Also wenn ich mal die Parallele ziehen darf, das wäre etwa so, wie wenn meine kleine Tochter nach dem Abendessen sagen würde, also ich muss jetzt dieses Käsebrot hier zur Seite legen, weil wer weiß, ob du mir morgen früh wieder was zu essen geben wirst. Und dann legt sie es vielleicht noch in ihren Schrank und dann nach einer Zeit, dann zieht man noch das Ungeziefer an oder sowas. Wie würden wir uns fühlen? Also Gott will, dass wir ihm vertrauen. Ja, in dem Abschnitt 2. Mose, da hatten die Israeliten auch noch nicht die Gesetzestafeln. Sie wussten da schon weniger über Gott, als wir es heute tun. Aber das sind jetzt eben nicht nur Sachen, die Gott jetzt so speziell nur fürs Volk Israel in der Wüste oder sowas gesagt hat, sondern das wird im Neuen Testament nochmal ganz deutlich wiederholt. In Matthäus 6, 26 zum Beispiel. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und ich denke, dieser Gedanke allein, der kann uns schon durch schwierige Zeiten durchtragen. Er kann Gott uns dadurch durchtragen. Wir können Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Auch wenn wir nicht unmittelbar sehen, wie Gott das jetzt machen will. Er hat uns in der Vergangenheit durchgetragen und er wird es auch in Zukunft tun. Jetzt habe ich von Einüben gesprochen, es muss eingeübt werden und das ist irgendwie auch gehorsam, wenn man das tut. Wie kann das jetzt ganz praktisch werden? Zum Beispiel, ist ganz einfach, nimm dir einfach einen Zettel oder so eine Art Tagebuch und schreib dir einfach mal jeden Tag 7 Dinge auf, wofür du dankbar bist. Und wenn es einem dann nicht mehr so gut geht, dann kann man einfach zurückgehen zwei Seiten vorblättern und dann können wir nochmal schauen, wie gut es eigentlich geht und wie viele Dinge wir da haben, wo wir dafür danken können. André, meine Frau hat das mal eine Weile gemacht, dass man einfach so ein Glas zum Beispiel nimmt und dann kleine Zettelchen schreibt und Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist, und die wirft man dann rein und dann kann man später wieder dann Zettelchen rausziehen. Das ist ein bisschen wie die Klagemauer in Jerusalem, so das Gegenteil, so ein Dankesglas. Ja, und das Dankesglas wird mit Sicherheit auch ziemlich schnell voll. Ja. Wir haben wirklich viel Grund zum Dankbarsein. Aber wie man das jetzt genau macht, da gibt es jetzt auch kein Patentrezept. Das kann jeder machen, wie er es gerne möchte. Aber wichtig ist, dass es uns wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und wenn es so ist, dann macht es uns zufriedener, glücklicher und verändert einfach unser Denken, so wie es Gott möchte. Ich möchte zum Schluss noch drei Punkte bringen. Erster Punkt: Gott ernte Dank, erinnert uns daran, dass Gott in der Vergangenheit da war für uns. Und wenn er in der Vergangenheit da war, dann wird er auch in Zukunft für uns da sein. Gestern, heute und morgen. Zweitens: Ernte Dank hilft uns auch, uns auf Gott zu konzentrieren und auf Gott zu fokussieren. Er ist größer als unsere Probleme. Er hat alles in der Hand und sieht den großen Zusammenhang. Er hat eine andere Perspektive als wir. Und er hilft uns, dass wir uns nicht so sehr mit unseren eigenen Problemen beschäftigen, sondern uns darauf konzentrieren, wie groß er ist. Und drittens: Wenn wir so ein dankbares Herz haben, dann sind wir auch, also es ist auch leichter, dass wir von Gott gebraucht werden können. Wir sehen auch die Bedürfnisse von anderen mehr. Und ja, Gott kann uns einfach gebrauchen. Ja, so eine Haltung der Dankbarkeit kann wirklich ein gutes Mittel sein gegen Sorgen, Ängste, Beklemmung, Ich-Bezogenheit. Und wenn wir das behalten, dann wird Gott uns seinen Frieden geben und uns auch gebrauchen als seine Werkzeuge. Amen.